Im Schöpfungsbericht heißt es eben auch, ich vertraue dir die Erde an. Heißt nicht, ich beute sie aus, sondern ich gehe achtsam mit dir um.
Laudato si. Das kennen sehr viele oder wahrscheinlich alle von Ihnen als berühmtes Kirchenlied. Jeder von uns hat es bestimmt schon mal gesungen. Heute geht es aber nicht um das Lied, sondern um die berühmte Umwelt- und Sozialenzyklika von Papst Franziskus. Denn genau vor 10 Jahren, im Mai 2015, hat er seine Umweltenzyklika Laudato Si veröffentlicht. Ein leidenschaftlicher Appell zum Schutz unserer gemeinsamen Erde und zur Umkehr in unserem Lebensstil, unserem Wirtschaften, unserem Glauben. 10 Jahre später fragen wir, was ist aus diesem Aufruf geworden? Was hat sich verändert in der Kirche, in der Gesellschaft, aber auch ganz konkret im Leben von Menschen, die sich vom Geist dieser Enzyklika inspirieren lassen? Eine davon ist mein heutiger Gast, Schwester Jana Roschitz. Sie ist 29 Jahre jung und Ordensfrau der Simmeringer Franziskanerinnen. Sie ist Theologin und Mathematikerin und engagiert sich aktiv für Schöpfungsverantwortung und Klimaschutz, unter anderem bei Religions for Future. Mein Name ist Renate Magal und ich spreche mit Schwester Jana Roschitz heute über gelebten Glauben, ökologische Umkehr, spirituelle Quellen der Hoffnung und darüber, wie kirchliches Engagement in der Klimakrise aussehen kann.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Schwester Jana, schön, dass ich heute bei dir hier zu Hause in deiner Ordensgemeinschaft in Wien-Simmering sein darf und dass du dir Zeit für den Podcast nimmst. Wir haben ein sehr spannendes Thema vor, 10 Jahre Jubiläum Laudato Si, das Erscheinen der Enzyklika von Papst Franziskus. Also er hat vor 10 Jahren diese Umwelt- und Sozialenzyklika veröffentlicht. Warum der Name Laudato Si? Wo kommt das her und was bedeutet das?
Ja, also erstmal danke für die Einladung und dass ihr mich dafür den Podcast auch vorgeschlagen habt. Der Name Laudato Si, diese Sozialenzykliken beginnen immer mit den programmatischen Worten sozusagen, also vom Lateinischen her meistens mit den ersten beiden Worten. Und das ist in dem Fall eben Laudato Si. Und der Papst hat das vom heiligen Franziskus vom Sonnengesang übernommen. Und das stellt er auch so ins Zentrum von seiner Enzyklika.
Und was heißt Laudato Si auf Deutsch?
Laudato Si heißt gelobt seist du. Und mi Signore geht's dann weiter, so gelobt seist du, mein Herr.
Man kennt ja das als Lied vom Religionsunterricht, kenne ich
es
auch.
Also genau, es gibt viele, viele Vertonungen vom Sonnengesang, wo die Schöpfung gelobt und gepriesen wird. Gelobt seist du für Bruder Sonne und für Schwester Mond und so weiter.
Und dass dieser Beginn, Laudato Si, eben von dem Sonnengesang von Franz von Assisi genommen wird, das deutet ja auch schon was an, was wir jetzt dann auch durchkauen wollen. Weil Papst Franziskus hat ja ganz bewusst diesen Namen gewählt. Franz von Assisi war ja auch oder war der Patron der Umwelt, der Tiere. Und das sagt ja schon viel aus. Du hast dich, hast du mir eben auch vorher erzählt, in deiner Masterarbeit unter anderem intensiv mit dieser Enzyklika beschäftigt. Was hast du da so rausgefunden? Was sind die zentralen Botschaften? Was war Papst Franziskus wichtig, uns mitzuteilen?
Ich habe meine Masterarbeit im Bereich von der Schöpfungstheologie geschrieben und habe mir da 3 Werke genauer angeschaut, eben 2 Monographien, 2 schöpfungstheologische Monographien und dann eben die Enzyklika Laudato Si. Und ich habe mich da mit der Frage beschäftigt, wie man von der Gottebenbildlichkeit die Würde des Menschen folgern kann. Also wie man auf diesen Gedanken draufkommt. Und ich finde, das arbeitet Papst Franziskus in dieser Enzyklika sehr schön und auch sehr deutlich heraus, dass er einer seiner Ausgangspunkte ist eben erstmal die ökologische Krise. Und dann geht er her und schaut ihm anhand zum Beispiel des Sonnengesangs und auch anhand von den Schöpfungserzählungen, die es in der Bibel gibt, stellt er fest, Gott hat die Erde ja gut geschaffen. Und wir Menschen sind eben Bilder Gottes. Und daraus kann er folgern, dass jeder Mensch ja eine Würde hat. Und er sagt auch eine unermessliche Würde. Das ist die unermessliche Würde des Menschen. Und aus dieser Würde resultiert, dass wir auch achtsam miteinander umgehen. Und achtsam mit dem umgehen, was was uns auch anvertraut ist. Und im Schöpfungsbericht heißt es eben auch, ich vertraue dir die Erde an. Also heißt nicht, ich beute sie aus, sondern ich gehe achtsam mit dir um. Und das ist diese, da steckt diese Würde des Menschen einfach dahinter und diese Würde der Schöpfung und dieses Staunen auch über die Schöpfung. Also wenn ich hinaus in die Schöpfung gehe und im Frühling jetzt sieht man das ja auch überall, da komme ich in Staunen, was alles in der Natur da ist, aber auch was alles im Menschen da ist und was für ein Wunderwerk auch der Mensch ist. Und das, da kommt dann fast automatisch, kommt man dann in die Haltung rein, dass man das ja auch bewahren möchte, wenn man in dieses Staunen hineinkommt. Das ist, glaube ich, einer seiner großen Grundgedanken, dieser theologische Gedanke, der auch dahinter steht.
Und dass er das jetzt vor 10 Jahren eben geschrieben hat, im Mai 2015 ist es veröffentlicht worden. Und wenn wir jetzt immer so auf die Schöpfung geschaut hätten, wie es eben auch vorgesehen war, dann wäre ja eigentlich kein Anlass gewesen, das zu schreiben. Also kann man schon davon ausgehen, dass Papst Franziskus erkannt hatte, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, diesen Aufruf aufzustarten.
Also wie ich meine Masterarbeit geschrieben habe, das war, da war jetzt in Laudato Si vielleicht 5 Jahre alt oder so, da ist mir auch bewusst geworden, Papst Franziskus ist bei weitem nicht der Erste, der das herausstreicht. Also es gibt davor auch schon viele, viele Werke, angefangen mit dem Club of Rome-Bericht. Da hat man schon darauf hingewiesen, diese Problematik, die ist da und die wird kommen. Und also er war nicht der Erste, aber die Stellung des Papstes ist einfach eine so, dass das Laudato Si dann weite Kreise gezogen hat. Also nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch außerhalb. Also ich bin ja auch bei Religions for Future dabei und da haben wir bei einem unserer letzten Treffen, wo es eben auch um 10 Jahre Laudato Si geht, einmal gefragt. Da waren Muslime da und es waren auch Buddhisten waren da. Also da sind wir einfach ein bisschen interreligiös und wir haben sie gefragt, ja, habt ihr von der Enzyklika gehört? Wisst ihr ungefähr, was da drinnen steht? Und dann haben sie gesagt, ja, sie haben es nicht gelesen, aber sie haben es gehört und sie wissen, die kennen die Problematik, die dahinter steht, oder auch das Programm sozusagen von Papst Franziskus. Also es ist die Enzyklika hat einfach, finde ich, innerkirchlich, aber auch außerhalb, doch sehr weite Kreise gezogen. Und man merkt es auch jetzt mit der neuen Papstwahl, dass das mediale Interesse am neuen Papst doch sehr groß ist, nicht nur in den katholischen Medien.
Das ist doch auch schön, dass man weiß, man hat da einen Kirchenoberhaupt in der katholischen Kirche, das auch eine Stimme hat und eben auch in diesen Worten, die er sagt, Macht hat, auch Botschaften zu kommunizieren, die bei den Menschen ankommen.
Und dazu kommt ja, dass er, habe ich vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, er hat ja angefangen, das Ganze aus wissenschaftlicher Perspektive zu betrachten. Und viele Wissenschaftler oder viele, die Enzyklika gelesen haben, haben gesagt, dass das hat Hand und Fuß. Also das ist jetzt nicht irgendwie daher geredet oder so, sondern er hat sich wirklich auch mit der Wissenschaft beschäftigt und hat dadurch dann auch gesehen, und das ist was seine Enzyklika sehr betont, dass alles hängt miteinander zusammen. Also es ist ja nicht nur eine Umweltkrise, es ist eine soziale Krise, das ist eine ökonomische Krise, das ist alles miteinander verbunden und das ist eins und das kann man nicht isoliert betrachten. Man kann nicht sagen, nur die Umweltproblematik. Es ist immer auch die soziale Problematik, die damit verbunden ist. Ich glaube, dieser Gedanke war ihm auch sehr wichtig. Er hat das immer wieder an verschiedenen Stellen betont, diese Ganzheitlichkeit, und es braucht eine ganzheitliche Lösung und nicht eine Lösung in einem kleinen Teilbereich, sondern es braucht grundsätzlich einen neuen Lebensstil, eine neue Lösung, eine ganzheitliche Ökologie.
Er spricht ja auch immer von dem gemeinsamen Haus, also dass sich jeder bewusst sein muss, jeder muss seinen Anteil am Gelingen oder an der Schöpfungsverantwortung tragen.
Ja, und auch nicht nur wir, also nicht nur wir Christen, sondern diesen Grundgedanken von der Schöpfung, das sehe ich auch bei Religions for Future. Sie würden vielleicht nicht das Wort Schöpfung verwenden, aber dieses Anliegen, da etwas zu verändern und das Bewusstsein, dass das nicht nur die Umwelt ist, sondern auch die Politik zum Beispiel mitspielt, oder soziale Fragen da eine Rolle spielen. Das ist auch in anderen Regionen da.
Ja, und eben auch durch alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten hindurch. Also das sieht man ja auch, weil ja gerade beim Klimaschutz auch die jungen Menschen auf die Straße gehen, wo man jetzt davon ausgehen könnte, dass die jetzt mit der Kirche nicht so viel am Hut haben. Aber das Anliegen des Klimaschutzes und der Schöpfungsverantwortung einzieht dann doch wieder. Ja. Das ist ein gemeinsames Anliegen. Und hast du in der Enzyklika eine Lieblingsstelle oder eine Stelle, die dich besonders anspricht oder besonders berührt?
Ja, also es gibt mehrere Stellen, die ich besonders schön finde, wo es um die Würde und das Staunen um die Schöpfung geht. Aber ich habe jetzt konkret eine rausgesucht aus dem letzten Kapitel, wo es eben um die Spiritualität und auch um die Erziehung geht. Und da heißt es, dass die christliche Spiritualität zu einem prophetischen und zu einem kontemplativen Lebensstil ermutigt und zu einer Fähigkeit, mit dem Wenigen froh zu sein. Und das ist eine Rückkehr zu der Einfachheit, die uns erlaubt, innezuhalten, um das Kleine zu würdigen, dankbar zu sein für die Möglichkeiten, die das Leben bietet, ohne uns an das zu hängen, was wir haben, noch uns über das zu grämen, was wir nicht haben. Also diese Einfachheit, einfach mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Und dann auch darüber froh zu sein und darüber zu staunen und da auch irgendwie so ein bisschen genügsam zu sein. Das steht recht am Ende in der Enzyklika.
Weil du vorher gesagt hast, Papst Franziskus war ja nicht der Erste, der dieses Thema sozusagen aufs Tablett gebracht hat. Aber war er von den Päpsten der Erste, der das Thema Umwelt angesprochen hat?
Ich glaube so dezidiert ja. Also der erste Papst, der eine soziale Enzyklika geschrieben hat, das war ja Leo der 13., der Papst, der vor unserem jetzigen Papst Leo geheißen hat, vor 120 Jahren ungefähr hatte das geschrieben, das war Rerum Novarum und damals zu der Arbeiterfrage. Und es wurde dann bis heute sozusagen, wurden immer wieder Sozialenzykliken zu verschiedenen Themen geschrieben. Und wenn man die durchzählt, dann ist Laudato Si die 10., also die 10. Sozialenzyklika und gleichzeitig wie die erste Umweltenzyklika, könnte man sagen.
Er nennt sie auch Umwelt- und Sozialenzyklika, das heißt, da hat eben wahrscheinlich Papst Leo der 13. auch schon was vorgelegt. Und weil du jetzt den neuen Papst erwähnst, Papst Leo der 14., seit ein paar Tagen im Amt, was erwartest du dir von ihm oder was hast du für einen ersten Eindruck auch von ihm? Wird er das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Soziales weiterführen?
Also ich freue mich erstmal, dass es ein Ordensmann ist und wie ich auch von den Augustinern gehört habe, dass er sehr unkompliziert sein soll. Ja, das werden wir dann weiterhin sehen. Ich freue mich auch, dass er den Namen Leo eben gewählt hat, weil er damit auch schon so ein bisschen anklingen lässt, dass er gerade diese sozialen Fragen und vielleicht auch die Umweltfragen ein bisschen weiterführen möchte. Und ich hoffe darauf, dass er eben von Leo dem 13., aber auch von seinem Vorgänger Papst Franziskus dieses Erbe da jetzt nicht zunichte macht, sondern es weiterträgt. Und genau, dass das einfach in die Richtung auch weitergeht.
Genau, wir werden sehen. Der Name sagt ja schon vieles in diese Richtung aus.
Genau, ja, der Name ist ja irgendwie auch Programm, also.
Auch beim Franziskus, genau. Wie hast du vor 10 Jahren selbst das Erscheinen der Enzyklika erlebt? Was hat es für dich bedeutet? Wie hast du davon erfahren? Hast du dich gleich dafür interessiert? Ist das erst später gekommen? Wie war so deine Annäherung an diese Enzyklika?
Also, wie die Enzyklika erschienen ist, da war ich so am Beginn von meinem Studium und ich habe ja Lehramt studiert für Mathe und Religion. Da kann ich mich so bewusst gar nicht mehr daran erinnern. Aber was ich in Erinnerung habe, ist, ich bin in meiner jetzigen Gemeinschaft damals in einer Gruppe für junge Erwachsene gewesen, die sich einmal im Monat getroffen hat, immer am Dienstag, deswegen auch Dienstaggruppe. Und da haben wir uns zu unterschiedlichen Themen unterhalten und ausgetauscht. Und da war dann recht bald die Enzyklika Laudato Si, wo wir uns halt schrittweise, da haben wir uns dann immer ausgemacht, welches Kapitel kommt jetzt dran. Und ich kann mich noch so gut erinnern, das erste Kapitel in der Enzyklika, da geht es ja quasi um, das ist so ein Blick auf das, wie die Welt jetzt ist und wie zerstört sie ist. Und ich kann mich erinnern, dass wir da so extrem demotiviert waren und einfach vor dieser Situationsanalyse quasi da gesessen sind. Und eigentlich wollte keiner von uns richtig weiterlesen, weil das ja alles irgendwie so traurig ist und so. Also es war irgendwie so, die Situation hat uns einfach erschlagen. Und dann hat eben eine von den Schwestern noch gesagt, na, wir lesen jetzt aber trotzdem weiter, wir machen weiter, es wird besser. Genau, also das ist irgendwie so eine Erinnerung, dass wenn man die Enzyklika anfängt zu lesen, dann da zeigt der Papst ja einfach Problematiken auf, die halt da sind und die einen im ersten Moment auch erschlagen können.
Weil man sich in diesem Moment, wo man sich das vor Augen führt, wie kaputt unsere Welt oder Umwelt auch schon auch ist, sehr klein und machtlos fühlt.
Ja, auch. Und vielleicht, weil das uns in dem Moment so bewusst oder so auf den Punkt, nicht so auf den Punkt gebracht war, also nicht so bewusst war.
Und wenn du jetzt sagst, er bringt so beinhart eigentlich auf den Punkt und es ist am Beginn auch eine Herausforderung, überhaupt weiterzulesen, weil es so erschreckend wahr ist, was da passiert. Wie glaubst du, hat die Enzyklika das kirchliche und vielleicht auch das politische Klima verändert?
Also das haben wir ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass es ja nicht nur in der Kirche, sondern halt auch außerhalb ziemlich weite Kreise gezogen hat. Ich denke, innerhalb der Kirche so praktisch gesehen hat es, glaube ich, schon viel hervorgerufen. Also es hat das Bewusstsein geschärft. Es gibt ja viele Arbeitskreise, die sich um die Schöpfungsthematik gebildet haben. Also und viele, viele Gremien einfach und die Pfarren, glaube ich, versuchen auch mehr Wert darauf zu legen, auf diese Thematiken. Und ich glaube, es ist aber trotzdem noch viel zu tun. Also ich glaube, gerade so bei größeren Veranstaltungen, das kenne ich auch aus der Praxis, da muss man von Beginn an immer bewusst sagen oder bewusst fragen, dass man sich genau überlegt, welches Geschirr möchte ich verwenden, was gibt's zum Essen, was mache ich mit dem Essen, was übrig bleibt, also dass man da irgendwie auch schon so Überlegungen von vornherein trifft. Und ich glaube, da braucht es einfach noch Engagement und auch Engagement von jedem Einzelnen. Es braucht einfach auch jemanden, der sich dafür einsetzt, damit da was weitergeht. Also letztlich ist es ja eine Sache im Kleinen.
Also jeder Einzelne kann einen Beitrag dazu leisten und wie du sagst, auch in jeder Lebenssituation. Also wenn man fest veranstaltet, drauf schauen, was habe ich für ein Geschirr? Ist es Plastik? Ist es Papier? Kann ich es recyceln? Ist es recycelt vielleicht schon? Ich habe vorher schon angesprochen, wir reden hier viel von Papst Franziskus und Franz von Assisi. Also da hört man schon raus, dass das hat irgendwie eine Nähe. Auch deine Ordensgemeinschaft hat den Namen Franziskus von Assisi im Wortlaut. Also ganz genau ist der Name eurer Ordensgemeinschaft Kongregation der Schwestern von der schmerzhaften Mutter, regulierter dritter Orden des heiligen Franziskus von Assisi. Ein sehr langer Name. Und kurz nennt man euch die Simmeringer Franziskanerinnen. Also auch hier haben wir wieder Franziskus, den Franz drinnen. Das hängt alles irgendwie mit unserem heutigen Thema zusammen, weil, wie ich vorher schon erwähnt habe, Franz von Assisi ja auch als Schutzpatron der Umwelt bekannt ist. Jetzt, was bedeutet Klimaschutz und Umweltschutz für deine Gemeinschaft und auch für dich persönlich? Wie setzt ihr das um oder welche Akzente setzt du oder ihr?
Also wir versuchen uns als Gemeinschaft, nicht nur wir in Wien, sondern auch wir sind ja international, als internationale Gemeinschaft ist das auch ein Thema gewesen oder ist es immer wieder Thema, dass wir uns auch konkret überlegen, wie können wir unseren Beitrag jetzt zu der Thematik leisten. Und das fängt ja im ganz Kleinen an. Das fängt damit an, was kaufe ich ein? Wie viel kaufe ich ein? Gibt es ein Fleisch oder gibt es kein Fleisch? Wie oft gibt es Fleisch? Das sind ja, wenn so verschiedene Leute, die ganz andere und verschiedene Gewohnheiten haben, an einem Ort zusammenleben, dann stellen sich diese Fragen. Wahrscheinlich nicht nur bei uns. Und wir versuchen einerseits mal bei uns im Alltag ganz praktisch diese Sachen anzugehen, das Bewusstsein zu schärfen. Und wir versuchen auch nach außen hin bei unseren Veranstaltungen darauf Wert zu legen. Wir haben auch Veranstaltungen zu diesem Thema. Mhm. Wir haben in der Schöpfungszeit, die ist ja immer von 1. September bis zum 4. Oktober und 4. Oktober ist ja das Franziskusfest. Da haben wir ganz bewusst in der Regel so einmal in der Woche eine Veranstaltung. Das haben wir schon unterschiedliches gemacht, also von Vorträgen, wo wir uns mit Laudato Si oder zuletzt auch mit Laudate Deum beschäftigt haben, was ja auch so eine Fortführung ist. Oder einmal gehen wir meistens Müll aufsammeln auf der Straße, einmal gibt es meistens ein Schöpfungsgebet und dann irgendwas Praktisches. Also wir haben schon Seife herstellen gehabt, wir haben schon versucht, Allzweckreiniger herzustellen, wir haben schon mal aus alten T-Shirts andere Sachen gehäkelt, so einen Garn quasi hergestellt, dass man dann häkeln oder stricken kann. Also wir haben da schon ganz Verschiedenes, also von Bildung bis zu praktisch etwas tun. Mhm. Und auch von der Spiritualität versuchen wir da immer was auf die Beine zu stellen. Und da sind wir auch nicht die Einzigen, also bei den Dominikanern gibt es da ja auch immer ein Angebot zum Beispiel. Also das versuchen wir. Wir versuchen uns auch insofern politisch zu engagieren, dass wir, wenn es in dem Bereich irgendwelche Unterschriftenaktionen zum Beispiel gibt, dass wir das dann halt auch unterstützen und auch unterschreiben. Oder ja, das ein bisschen in Richtung Bildung auch. Also wenn ich zu dem Thema etwas weiß und ich werde gefragt, einen Kommentar abzugeben, dann machen wir das natürlich, also so zum Beispiel. Und eine Sache auch, also an den Orten, wo wir quasi sind oder wirken, also jetzt auch in der Schule zum Beispiel oder in der Pfarre, dass wir da eben auch mit tun und dieses Thema auch ein bisschen ansprechen, wenn es nötig ist. Und dass wir auch letztlich im Endeffekt ist es auch ein bisschen eine Sache von der Sprache. Also, dass wir auch auf unsere Sprache zum Beispiel achten, das ist einem oft gar nicht so bewusst. Zum Beispiel mit dem Wort Umwelt fällt mir das immer wieder auf, weil dieses Bild von Umwelt, das würde ja heißen, der Mensch ist in der Mitte und die Welt ist drumherum. Und Umweltschutz, wenn ich dann Umweltschutz dazu nehme, dann würde das heißen, ich muss die Umwelt besonders schützen, weil ich als Mensch sie besonders ausbeute. Das ist ja eigentlich nicht das Bild, was ich haben möchte. Und dass wir dann eher zum Beispiel zu dem Begriff Schöpfungsverantwortung gehen, weil da die Schöpfung im Zentrum steht. Also es steht nicht nur der Mensch im Zentrum, sondern eben die Schöpfung. Ich komme dann in dieses Staunen über die Schöpfung und daraus resultiert ganz automatisch die Verantwortung. Dass man halt auch ein bisschen auf die Sprache aufpasst und das auch, genau. Und das sagt Papst Franziskus, sagt das auch sehr deutlich in einem, ich glaube, in dem letzten Abschnitt, da geht es auch um Schöpfungsspiritualität und Erziehung oder Bildung, dass das halt auch da eine Rolle spielen muss. Oder auch in der Schule. Da habe ich eine Klasse, ein Mädchen ist vor ein, zwei Wochen zu mir gekommen vor der Religionsstunde aus der Volksschule, erste Klasse Volksschule sogar. Und hat gemeint, man hat eben zu dem Thema gesagt, dass wir bald, weil wir so viel Müll produzieren und so weiter, dass halt dann bald die Erde nicht mehr so schön sein wird und so. Also sie hat mir da, das war irgendwie ganz wichtig, dass sie mir das erzählt.
Hat sie dich drauf angesprochen?
Ja, genau.
Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir gerade eben von deiner Gemeinschaft und von deinem Engagement gesprochen. Magst du uns kurz erklären, wer deine Gemeinschaft ist, wie viel ihr seid, wo ihr tätig seid, wo ihr wirkt, dass wir so ein Bild von euch bekommen?
Ja, also wir sind da jetzt in Simmering und wir sind eben eine internationale Gemeinschaft, aber in Österreich gibt es 12 Schwestern, wobei 7 sind jetzt hier in dem Haus, wo ich auch bin. Und dann haben wir noch 5 Schwestern in Bruck an der Leiter, also es ist von Simmering noch weiter raus. Die sind aber alle schon älter und die sind in einem Alten- und Pflegeheim, was uns früher gehört hat. Und hier in Simmering in Wien sind wir von der Altersstufe einmal quer durchgemischt, würde ich sagen. Also ich bin die Jüngste. Und dann habe ich noch 2 weitere Mitschwestern, die auch berufstätig sind. Wobei eine ist wie ich in der Schule, sie ist im Gymnasium und ich in der Volksschule. Eine ist im Kindergarten. Und die älteren Schwestern, die sind in Pension, aber sind durchaus auch noch tätig, also mit den biblischen Erzählfiguren zum Beispiel oder in der teilweise auch in der geistlichen Begleitung oder genau früher im Quo Vadis. Eine Schwester, die jetzt auch schon älter ist und nicht mehr so kann, die war früher in der Gesprächsinsel zum Beispiel. Also da haben wir einfach verschiedene Werke und Dinge, die wir tun, wo wir uns auch engagieren.
Und du bist Lehrerin in einer Volksschule, hast du gesagt?
Genau, also ich bin jetzt in einer Volksschule als Religionslehrerin. Also ich bin eigentlich ausgebildet für die Älteren. Ich habe eigentlich Mathe und Religion auf Lehramt studiert und Theologie dann noch nebenher auch dazu genommen.
Bevor wir jetzt näher über die Kombination Mathematik und Theologie sprechen und welcher weltberühmte Ordensmann diese Kombination auch gewählt hat, eine ganz kurze Werbepause. Haben Sie Lust auf eine gemütliche Jause mit guten Gesprächen? Das gibt's jede Woche in der Sonntagsjause, dem Podcast der Wiener Kirchenzeitung. Chefredakteurin Sophie Lauringer serviert spannende Gäste, süße Erinnerungen und inspirierende Geschichten. Natürlich mit Kaffee und Kuchen. Und das Beste? Auch Ordensleute sind immer mit dabei. Schwester Christine Roth hat das Thema Spiritualität und einen Topfenstrudel im Gepäck. Pater Sandesch serviert Hundekekse und einen Wrap. Oder Schwester Christine Felder, die als Köchin des Papstes weiß, wie man eine himmlische Nusstorte zaubert. Hier geht es um mehr als nur gutes Essen. Es geht um Glaube, Leben und das, was uns verbindet. Sonntagsjause, jeden Sonntag neu auf dersonntag.at/podcast. Schwester Jana, du hast also Mathematik und Theologie studiert. Ich habe in meinem Podcast schon einige Ordensfrauen getroffen, die ebenfalls diese Kombination gewählt haben. Und auch der neue Papst, Papst Leo XIV., hat Mathematik studiert und Theologie. Was macht diese besondere Kombination so spannend? Warum hast auch du sie gewählt? Ist es dieser Mix aus diesen geisteswissenschaftlichen und den naturwissenschaftlichen? Erzähl uns ein bisschen darüber.
Ja, ich würde sagen, das bringt es schon ganz gut auf den Punkt. Also wenn ich über die Schöpfung in der Schule spreche mit den Kindern, da habe ich sie gefragt, es gibt ja Fragen, die sind leicht zu beantworten und Fragen, die sind schwer zu beantworten. Und leichte Fragen sind zum Beispiel, also wie heißt du, aber im Endeffekt auch Sachen, wo die Naturwissenschaft eine Antwort weiß. Also der Urknall oder ich weiß auch nicht was. Und die Bibel erzählt ja Geschichten oder es sind ja Erzählungen, die ein bisschen mehr quasi schauen, was woher kommt der Mensch und wohin geht der Mensch, also die quasi so Fragen beantworten, die Naturwissenschaft nicht beantworten kann, die letztlich dann zum Glauben führen oder aus dem Glauben auch heraus zu beantworten sind. Und ich finde diese Kombination eigentlich sehr schön. Also einerseits, dass man wissenschaftlich da auch was tun kann. Und das merkt man ja auch an der Enzyklika Laudato Si, dass die Wissenschaft hat da ja doch eine sehr große Rolle gespielt. Dass ohne die Wissenschaft geht's auch nicht, sagte Papst auch sehr deutlich. Aber es braucht halt auch diese spirituelle Haltung oder dieses Staunen über die Schöpfung oder das Wissen, ich bin auch was wert und meine Mitmenschen sind genauso was wert. Also es braucht, für mich finde ich die Kombination von beiden einfach sehr schön.
Jetzt muss ich nochmal einen Sprung zurückmachen zu deinem Engagement. Du hast jetzt im Gespräch schon erwähnt, dass du bei Religions for Future aktiv bist. Wie sieht da dein Engagement aus? Also was steht da an Aktivitäten an und was hast du auch für Erfahrungen mitgemacht? Also wird man da auch kritisiert dann dafür oder kommt Zuspruch?
Also wie ich zu Religions for Future gekommen bin, ist eigentlich eher ein Zufall gewesen. Wir haben für unsere Veranstaltung in der Schöpfungszeit noch Ideen gesucht und haben irgendwie davon gehört, dass es da so eine Gruppe gibt, die heißt Religions for Future und da werden halt auch Veranstaltungen beworben oder besprochen oder die in die Richtung gehen gemacht. Und irgendwie bin ich dann mal zu einem Treffen gekommen und dort auch hängen geblieben und gehe seitdem immer wieder zu den Treffen, wenn es sich zeitlich ausgeht. Und es ist eigentlich eine Bewegung, die so mit Fridays for Future so ein bisschen gemeinsam entstanden ist, die aber ökumenisch ist, also die nicht nur christlich ist, sondern wo halt verschiedene Religionen zusammenkommen und teilweise eben auch gemeinsam was auf die Beine kleiner stellen. Also ein Fokus ist schon, sind schon die Klimastreiks, sofern es sie jetzt noch gibt, aber auch andere Veranstaltungen, die in diesem Rahmen sind oder ja, zu diesem Thema passen, sage ich jetzt mal.
Hast du dich auch schon auf die Straße geklebt?
Ah, nein, auf die Straße geklebt noch nicht. Nein.
Aber ihr seid bei den Freitagsdemonstrationen mit ja, Religions for Futures immer mit dabei. Und da sind ja andere Ordensgemeinschaften auch beteiligt. Genau. Gell? Ihr seid ja da eine Gruppe von mehreren, die da auch immer wieder teilnehmen. Genau. Wie können wir als Christinnen, als Christen Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger in der Klimakrise sein?
Also ich denke, dass wir Vorbilder sein können. Also wir können bei uns selber anfangen, also bei uns im Alltag schauen, wie können wir was verändern und das auch tun und das dann irgendwie so zu unserem Lebensstil werden lassen. Ich glaube, das schreibt der Papst bestimmt auch an einer Stelle, dass es darum geht, dass das unser Lebensstil wird, dass das irgendwie nicht mehr aufgelegt ist, sondern auch automatisch geht. Und ich glaube, dass das dann ansteckend ist für die anderen Menschen. Also, dass wenn ich das ganz selbstverständlich tue, mein Beispiel ist immer, ich habe mir einmal in einer Fastenzeit vor ein paar Jahren vorgenommen, dass ich Kaffee nur noch dann trinke, wenn ich keinen Plastik- oder Einwegbecher mehr nehme. Das heißt, wenn Freunde mit mir Kaffee trinken gehen wollen, dann habe ich ihnen immer gesagt, entweder ihr sagt es mir vorher, dann habe ich meinen wiederverwendbaren Becher mit, oder wir setzen uns hin und trinken aus der Tasse. Mhm. Und das hat sich irgendwie, das ist in der Fastenzeit zu meinem Lebensstil geworden und es hat sich seitdem nie mehr geändert. Mhm. Und ich glaube, dass das halt einfach ein Umdenken braucht und wenn die Sachen dann automatisch werden oder auch zur Gewohnheit werden, was meistens zwar auch ein bisschen dauert, aber dann steckt es auch andere an. Und dann können das andere vielleicht auch sehen, ohne dass ich jetzt bewusst das halt anspreche.
Mhm. Genau, weil es könnte jetzt sein, dass deine Freunde diese Idee dann aufgreifen und sagen, ja okay, dann mache ich das auch so. Ja. Und das sind Veränderungen im Leben, die leichter umsetzbar sind. Also natürlich braucht es ein gewisses Bewusstsein dafür, aber das sind kleine Schritte möglich. Wenn jetzt jemand sich nach diesem Podcast oder beim Zuhören jetzt denkt, boah, ich möchte mich auch engagieren, was würdest du den Personen raten oder was kannst du empfehlen?
Also ich würde raten, klein anzufangen und nicht zu verzweifeln. Also nicht erschlagen sein und sich denken, ich kann eh nichts mehr verändern, weil ich eben nur ein Mensch bin. Aber ich glaube, wenn das eben zu unserem Lebensstil wird und dass wir das ganz, ganz selbstverständlich im Alltag auch einbauen, dann kann sich schon viel verändern und dann kann das schon auch anstecken. Und was ich, glaube ich, auch mit auf den Weg geben würde, ist, sich Verbündete zu suchen. Mhm. Also ich habe in meinen Mitschwestern auch Verbündete, aber auch zum Beispiel bei Religions for Future. Oder wenn es an der Arbeitsstelle zumindest noch jemanden zweiten gibt, der auch hilft, sich dafür einzusetzen, dann kann zum Beispiel eine Mülltrennung leichter irgendwie auf die Beine gestellt werden, als wenn ich da immer ganz alleine bin und immer alleine für alles kämpfen muss. Also Verbündete zu haben, hilft auch.
Weil gemeinsam ist man doch stärker. Und weil du hast eben auch gesagt, ja, und dann denkt man sich, da, ja, ich bin ja alleine. Wie gibst du Menschen Hoffnung, die sagen, ja, ich kann ja alleine nichts ausrichten, was soll sich schon ändern, wenn nur ich mich ändere? Was ist da so deine Antwort drauf oder wie gibst du da auch Mut und Hoffnung, dran zu bleiben?
Ja, ich glaube, ich würde das Gleiche nochmal sagen. Also irgendwie langsam und klein anzufangen und halt einfach nicht aufzugeben und ja, und vielleicht sich auch Beispiele anzuschauen oder halt jemanden zu fragen, was hast du gemacht und hast du eine Veränderung gesehen? Also, ja.
Also es lohnt sich.
Ja, ich würde sagen, es lohnt sich dann im Endeffekt schon. Und was ich auch noch irgendwie mit auf den Weg geben würde, ist, das Staunen irgendwie wieder auch neu zu lernen oder nochmal in die Welt hinauszugehen, in die Natur hinauszugehen und halt zu schauen und das Staunen neu zu lernen. Ich glaube, der Rest kommt dann schon auch automatisch.
Also da auch jetzt vielleicht nochmal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu staunen, wie schön es wir mit unserer Schöpfung haben und wie wertvoll ist sie zu bewahren. Wo stehen wir jetzt 10 Jahre nach Laudato Si? Hat sich deiner Meinung nach etwas verändert?
Also ich denke ja, es hat sich schon was verändert. Es hat sich, glaube ich, das Bewusstsein geschärft. Inwiefern sich in Politik was verändert hat, das kann ich irgendwie schwer einschätzen. Aber ich glaube, zumindest in kirchlichen Kreisen, zumindest das Bewusstsein von der Thematik hat sich schon verändert. Und dass damit auch langsam auch Dinge auf den Weg gebracht werden.
Weil einfach Papst Franziskus das Thema wirklich präsent gehalten hat und auch wirklich vom Großen ins Kleine gebracht hat und mit seinen Anliegen schon sehr viele Menschen erreicht hat, wie du auch vorher schon gesagt hast. Schwester Jana, danke mal für diese Abhandlung zu der Enzyklika und zu auch deinem Engagement und dem Engagement der Gemeinschaft. Und ich stelle im Podcast immer noch gern zum Abschluss die Frage nach der Berufung. Du bist hier die jüngste Ordensfrau in deiner Gemeinschaft. Wie ist diese Entscheidung, ich werde Ordensfrau, in dir gereift? Und warum genau diese Gemeinschaft bei den Franziskanerinnen in Simmering?
Also wir sind ja international und es stimmt, dass ich in Österreich die Jüngste bin und im deutschsprachigen Raum auch. Aber ich sage immer gern dazu, wir haben auch mit Schwestern in Italien und in Tansania und in Brasilien und da gibt es schon auch welche, die noch jünger sind als ich. Das ist sehr erfreulich. Das hilft dann auch, wenn es noch andere im gleichen Alter gibt, auch in der eigenen Gemeinschaft. Und ich bin auch gern mit anderen Gemeinschaften vernetzt. Also warum genau diese Gemeinschaft, war vielleicht auch Zufall im Sinne des, es ist mir zugefallen, ich habe die Gemeinschaft damals nach der Matura kennengelernt durch meine ehemalige Religionslehrerin und bin zu Veranstaltungen immer wieder gekommen oder eben zu der Dienstegruppe, wo ich vorhin erzählt habe und habe das Haus hier und die Gemeinschaft, ohne die Gemeinschaft wäre das Haus ja nur ein Haus, habe ich immer als sehr lebensspendend für mich erlebt. Und mir hat die Einfachheit und das Franziskanische sehr gefallen. Also die Gastfreundschaft im Sinne von Franziskus, auch die Umweltthematik, die haben meine jetzigen Mitschwestern damals auch schon, war ihnen damals auch schon wichtig, dass sie viel miteinander austauschen, dass es einfach eine Offenheit da ist und dass, wie ich dann das freiwillige Ordensjahr da gemacht habe, dass es ganz selbstverständlich war, dass ich da mitlebe und mitbete und dann schrittweise auch Verantwortung übernehmen durfte. Also es sind so ganz, ganz viele Sachen. Es war gar nicht mehr nötig, dass ich mich groß woanders umschaue, weil ich eh gemerkt habe, das passt für mich da gut. Und immer wenn ich woanders gewesen bin, bei den Ordensjahrwochenenden zum Beispiel, da habe ich dann gemerkt, na, es ist doch gut, dass ich da in der Gemeinschaft bin. Also es war irgendwie so die Bestätigung, dass ich da eh am richtigen Ort bin.
Und jeder Schritt hat sich auf den nächsten ergeben.
Ja. Also es hat Zeit gebraucht. Es war doch ein längerer Weg, bis ich dann eingetreten bin. Aber ich glaube, das ist auch ganz okay.
Von welchem Zeitraum sprechen wir hier? Du hast gesagt, nach der Matura?
Nach der Matura habe ich zum Studieren angefangen und dann habe ich glaube 17, 18 das Freiwillige Ordensjahr gemacht. Dann noch 2 Jahre so mitgelebt und dann habe ich mich entschieden einzutreten. Und dann war ich ungefähr 2 Jahre im Postulat und 2 Jahre im Noviziat und jetzt habe ich im November meine erste Profess gefeiert, genau.
Also 2024 hast du die erste Profess gefeiert. Wie alt bist du? Jetzt muss ich das auch noch fragen.
29.
Schöner Weg. Schwester Jana, danke für das gemeinsame Eintauchen in Laudato Si und in diese Enzyklika und in diese Thematik und dir weiterhin viel Kraft und Tatendrang bei deinem Engagement.
Dankeschön.
Danke.
Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Orden und Ehre, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, können Sie auf unserer Website unter www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.